Deutschlandfunk. Systemfragen.
Unser ältester Mitarbeiter ist im Moment, ich glaube, 72. Wir sind aber sehr dankbar, dass er da noch tätig ist.
Es ist auch für uns bereichernd. Auf jeden Fall. Ist keine Einbahnstraße.
Üblicherweise funktioniert das so, dass wir als Forscher, Forschende unsere Forscherbrille aufhaben und aber die Menschen, die es eigentlich betrifft, gar nicht direkt mit einbeziehen.
Das sind drei Stimmen, einmal aus der Baubranche, aus dem Bildungsbereich und aus der Medizinforschung, die eines verbindet: die Wertschätzung von Erfahrungen. Und genau darum soll es heute in den Systemfragen gehen, mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Warum ist Erfahrungswissen für unsere Gesellschaft so wichtig? Und wie kann man Kompetenzen erhalten? Klar ist, durch die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung hat sich die Arbeitswelt rasant verändert. Viele einst wichtige Kompetenzen und Erfahrungen scheinen überholt. Vieles ist einfacher, schneller geworden, etwa in der Produktion, auch durch den Einsatz von KI. Künstliche Intelligenz bündelt viel Wissen, das in Sekundenschnelle abrufbar ist. Also nichts wie los, machen wir einen kleinen Test. Was ist überhaupt Erfahrungswissen? Ich frage Perplexity, eine KI-gestützte Suchmaschine, die unter anderem Wikipedia als Quelle nutzt. Zitat:
Erfahrungswissen ist praktisches Wissen, das durch handelnde Erfahrung, Learning by Doing, entsteht und sich auf persönliche Erlebnisse sowie die Fähigkeit zur Bewältigung komplexer Situationen stützt.
Und welche Rolle spielt es im Arbeitsleben? Nochmal Perplexity.
Erfahrungswissen ist in der beruflichen Praxis entscheidend für Problemlösung, Anpassungsfähigkeit und Innovation.
Etwa in der Baubranche.
Wir haben häufig sehr innovative Lösungen, bei denen es einfach von unschätzbarem Wert ist, wenn man auf die Erfahrung von bereits vielen einzelnen Lösungen zurückgreifen kann.
Sagt Ingo Aschmann, Vorsitzender der Geschäftsführung von Inros Lagner, einem Unternehmen aus Rostock, das komplexere Gebäude, aber auch Häfen und Werften plant. Für ihn ist Erfahrungswissen von langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig. Er versucht sie, auch über das Rentenalter hinaus an den Betrieb zu binden.
Um für jüngere Mitarbeiter dieses Wissen im Unternehmen zu halten und ihnen die Möglichkeit zu geben, noch an diesem Erfahrungswissen teilzuhaben und davon zu profitieren.
Aber wo ist welches Erfahrungswissen wichtig? Zum Beispiel bei Störungen, in Situationen abseits der Routinen. In der Luftfahrt hat man das schon lange erkannt. Auch in der chemischen und pharmazeutischen Produktion gibt es dazu inzwischen Forschungen, wie Wissen an hochdigitalisierten Arbeitsplätzen weitergegeben werden kann. Dazu gleich mehr. Und viele Seniorenexpertinnen und Experten vermitteln schon länger ihre Berufserfahrungen weiter an Schüler und Auszubildende, neuerdings auch verstärkt an Studierende. Langsam sickert außerdem durch, wie fruchtbar Erfahrungen von Patientinnen und Patienten für die medizinische Forschung sind. Und da wollen wir heute mit dem Heben von Erfahrungsschätzen beginnen. Gremien, in denen Patientinnen und Patienten bei ihrer eigenen Versorgung aktiv mit einbezogen werden, gibt es in vielen Kliniken. Dass sie auch in der Forschung aktiv beteiligt werden, das hat in Deutschland dagegen keine echte Tradition. In England ist das anders. Und viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort machen gute Erfahrungen damit. Im Uniklinikum Rostock hat man sich bei ihnen ein bisschen was abgeguckt. Dort ist man gerade dabei, Patientenbeiräte aufzubauen. Katja Bülow über das Pilotprojekt PART.
PART, das kommt von Partizipation, sagt Projektleiterin Dr. Eva Drevelo.
Und dabei geht es darum, dass wir Betroffene, also Menschen mit gelebter Erfahrung, hier in dem Fall für eine psychische Erkrankung, an Forschung beteiligen wollen. Das heißt, an allen Forschungsprozessen von eine Studie startet, wir haben eine Idee, bis hier sind die Ergebnisse und die wollen wir gern verbreiten.
Und die Einbindung dieser Betroffenen ist an der Rostocker Universitätsmedizin nicht nur möglich, sondern bei jedem einzelnen Forschungsvorhaben obligatorisch. Profitieren soll davon die Wissenschaft, klar, aber unbedingt auch die Patienten. Im Seminarraum der Forensischen Klinik der Universitätsmedizin stehen Kaffee, Kuchen und Gummibärchen auf dem Tisch. Genesungsbegleiter Kai Gerullis ist unterwegs, um die Mitglieder des Patientenbeirats aus ihren Zimmern abzuholen. Psychisch kranke und oft auch drogenabhängige Straftäter. Gerullis hat selber eine problematische Vergangenheit, war irgendwann einmal ganz unten. Aber er hat die Kurve gekriegt und arbeitet jetzt als Mittler zwischen Klinikpersonal und Patienten. Dass Letztere stärker einbezogen werden sollen, findet er wichtig, weshalb er für den Aufbau des Beirates in den Stationen nachgefragt hat, wer mitmachen will. Die Reaktion?
Sehr großes Interesse und der Wille mitzumachen.
Am Ende gab es sogar so viele Interessenten, dass nicht alle wirklich dabei sein konnten. Für Micha F., einen derjenigen, die sich sofort gemeldet haben, ist das kein Wunder.
Ja, weil es ja um uns geht. Also es geht um uns und dann finde ich es nur fair, dass wir auch Mitspracherecht haben.
Seit gut einem Jahr gibt es den Beirat in der Forensik. Ihn aufzubauen war viel Arbeit und es gab auch unter den Patienten nicht nur Befürworter. Kai Gerulles kennt die Gründe.
Naja, ehrlich gesagt, teils Neid, weil es ein bisschen Geld dafür gibt. Das ist aber ein ganz kleiner Aspekt. Und die nicht so Motivierten finden es natürlich schlecht, weil ist ja was für die andere Seite oder was auch immer. Aber letztendlich ist die Rückmeldung immer positiv.
Stück für Stück ist eine Gruppe zusammengewachsen, die gemeinsam Spielregeln für das Miteinander im Beirat aufgestellt hat. Ausreden lassen, respektvoll miteinander umgehen, Besprochenes nicht nach außen tragen. Der Beirat hat 8 Mitglieder, 4 junge Männer sind diesmal zur Sitzung gekommen. Es wird wieder einmal ein neues Forschungsthema vorgestellt und ihre Erfahrung ist gefragt.
Hat jeder einen Zettel?
Ja.
Kai, hast du einen Stift?
Ja.
Bist du immer dabei, ne?
Ja.
So, wir machen das jetzt so. Also willkommen nochmal, Frau Henze, in unserer Runde.
Kira Henze ist seit 1,5 Jahren Stationspsychologin in der forensischen Klinik im Rostocker Stadtteil Gelsdorf. Neben dieser Arbeit schreibt sie an ihrer Promotion und will wissen, was der Beirat über ihr Forschungsthema denkt. Implementierung und Evaluation von Life minus Violence. Als sie den Titel nennt, richten sich verständnislose Blicke auf die 26-Jährige.
Natürlich sind das viele Begriffe, die so in meiner Alltagssprache wahrscheinlich ganz normal sind, über die ich jetzt am Anfang gar nicht nachgedacht hätte.
Patientenbeteiligung? Die Doktorandin hatte das zunächst gar nicht vor.
Absolut nicht. Und da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, am Anfang, als mir es mitgeteilt wurde, dass ich ja dem Partbeirat mein Projekt auch vorstellen soll, habe ich es vielleicht erst noch als Hindernis gesehen oder als kleine Hürde, etwas, was ich noch überwinden muss, noch eine Sache mehr, die ich machen muss.
Nach fast 2 Stunden Beiratssitzung ist sie aber sichtlich erleichtert.
Es war tatsächlich sehr positiv überraschend, muss ich sagen. Ich war am Anfang noch ein bisschen unsicher, was ich von den Patienten verlangen kann, was Fragen sind, wo ich dann auch das Entsprechende zurückbekomme, was für meinen Prozess entscheidend sein könnte. Aber ich bin, ja, einfach nur super glücklich mit dieser Runde. Es waren so viele Informationen dabei, auch sehr viele Gedanken, auf die ich so selbst im Vorhinein niemals gekommen wäre.
Die gemeinsame Sprache ist nicht zuletzt deshalb nötig, damit Fragebögen sinnvolle Ergebnisse bringen. Kira Henze lernt, dass Flyer von den meisten Patienten in der forensischen Psychiatrie gar nicht gelesen werden, dass sie lieber mündlich über Therapieangebote informiert werden möchten, dass sie Zeit zum Nachdenken brauchen und die Möglichkeit, später Fragen zu stellen. Wie ihr geht es vielen Wissenschaftlern, sagt Projektleiterin Eva Drevelow. Viel zu oft gehe Forschung an den Bedürfnissen der Patienten vorbei.
Wir forschen über eine bestimmte Patientengruppe zu einer bestimmten Erkrankung. Und üblicherweise funktioniert das so, dass wir als Forscher, Forschende unsere Forscherbrille aufhaben und aber die Menschen, die es eigentlich betrifft, gar nicht direkt mit einbeziehen.
Schon bei der Themenfindung sei es klug, Patienten zu fragen, Missverständnisse von Anfang an auszuräumen.
Es geht um die Verbesserung von Datenqualität und damit ja am Ende auch um die Erhöhung der Relevanz von Forschungsergebnissen.
Parallel zum Forensikbeirat haben die Kollegen des Rostocker PART-Projektes auch im Bereich Demenz einen Beirat gegründet, in dem Patienten und Angehörige mitwirken. Ein Ansatz, der sehr viel Zeit und Geduld erfordert. Drevelow.
Und unser großes Ziel ist es, dass wir diesen Beirat um weitere Bereiche, Fachrichtungen, Erkrankungen erweitern. Also so wie die Forensik, die Demenz, kann jede andere Richtung dazukommen an der Universitätsmedizin. Und dass wir diesen Beirat dauerhaft an der Universitätsmedizin etablieren und die notwendigen Strukturen, das heißt auch Stellen, permanente Stellen, dafür schaffen, damit das Netzwerk, diese Strukturen, die wir geschaffen haben, auch in anderen Bereichen genutzt werden kann. Weil da sind wir wieder beim Anfang. Betroffene zu involvieren in Forschungsprojekte ist einfach ein Pfund, was es dumm wäre, nicht zu nutzen.
Erfahrungswissen aus der Patientenschaft also als wertvolles Wissen für die Medizinforschung. Ähnliche Ansätze gibt es derzeit unter anderem auch schon im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sowie an der Berliner Charité. Und das Projekt in Rostock plant eine Zusammenarbeit mit der Universität Bochum. Erfahrungsschätze gibt es aber ja noch an vielen anderen Orten und immer häufiger geraten da auch ältere Menschen in den Blick. Seit 1983 gibt es etwa in Bonn den SES, den Senior Expert Service, die größte deutsche Ehrenamtsorganisation für Fach- und Führungskräfte im Ruhestand oder in einer beruflichen Auszeit. Aktuell stellen mehr als 13.000 Seniorenexperten aus allen beruflichen Richtungen ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung, vor allem auch in der Entwicklungszusammenarbeit. In Deutschland liegt ein besonderer Schwerpunkt bei der Förderung junger Menschen in Schule und Ausbildung. Und neuerdings wollen auch die Hochschulen stärker das Wissen älterer, erfahrener Menschen nutzen. Die Hochschule Coburg geht da neue Wege. Dort gibt es auch sogenannte Senior Experts, die ihr Wissen an Studierende weitergeben. Katja Bülow hat sich das etwas genauer angeguckt. Katja, was ist denn neu in Coburg?
Die Hochschule hat in den vergangenen 2 Jahren Fördergelder bekommen. Und zwar über die Stiftung Innovation in der Hochschule. Und die hat sie benutzt für ein Projekt, bei dem es darum ging, wie solche Senior Experts am besten eingesetzt werden können. Was für Formen der Zusammenarbeit es geben könnte. Welche Probleme dabei aber auch auftauchen und wie man die lösen kann. Vor allem aber ging es auch um die zentrale Frage, was muss eigentlich passieren, damit dieses ehrenamtliche Engagement ein richtig fester Teil im Hochschulbetrieb wird. Das Coburger Projekt hatte den Titel Ewig, Erfahrungswissen weitergeben, intergenerativ lernen.
Das klingt gut, ewig. Und was ist dabei herausgekommen?
Na, die Senioren sind erst einmal über das Bayerische Zentrum für innovative Lehre geschult worden. Da haben sie gelernt, wie eigentlich Hochschule heute funktioniert und was sich seit ihrer eigenen Studienzeit alles verändert hat, welche rechtlichen Rahmenbedingungen sie beachten müssen. Also da ging es zum Beispiel um Datenschutz und natürlich auch darum, wie sie ihr Wissen an junge Menschen vermitteln können, ohne zu langweilen. So im Laufe der Zeit sind daraus eine ganze Reihe von unterschiedlichen Formaten entstanden. Da gibt es Seminare, bei denen nicht nur der Dozent vorne steht, sondern die Senior Experts quasi als Co-Teacher mitmachen. Da werden ganz oft Kleingruppen gebildet, bei denen die alten Hasen dann vor allem dabei helfen, den theoretischen Lernstoff in die Praxis zu übersetzen. Oder sie sitzen vorne und beantworten quasi in Interviewform die Fragen der jungen Akademiker. Und ja, manchmal werden auch ganz einfach Tandems gebildet, in denen ein Senior über längere Zeit einem Junior zur Seite steht, was sich gerade bei Studierenden aus dem Ausland wirklich bewährt hat. Ach ja, und die Coburger Senior Experts haben auch ein eigenes Angebot entwickelt, das bei den Studierenden besonders gut ankommt. Projektleiterin Susanne Esslinger.
Und das heißt Mein Profil am Arbeitsmarkt. Und da gehen sie mit den Studierenden in Exkursionen, weil sie halt sehr gut Kontakte haben in die regionale Wirtschaft rein, in Firmen. Und die Firmen berichten dann, welche Möglichkeiten gibt es bei ihnen und was sie als wichtig erachten, dass man erfolgreich als Absolvent, Absolventin in den Arbeitsmarkt münden kann. Da schließt sich dann auch immer noch ein ganz ausführliches Persönlichkeitsentwicklungsformat an, wo viel über sich selbst dann nachgedacht werden muss, mit viel Reflexion und am Ende noch ein Bewerbungstraining stattfindet,
bei dem den jungen Akademikern dann auch mal erklärt wird, warum manche Sachen bei der Jobsuche nicht so gut ankommen. Warum es zum Beispiel nicht so pfiffig ist zu sagen, ich fordere vom Arbeitgeber das und das.
Okay, das lernt man vielleicht ja auch anderswo in Bewerbungstrainings. Die Kontakte und persönlichen Erfahrungen der Senioren sind da womöglich noch wertvoller. Aber was sind das überhaupt für Senioren, die da mitmachen und entsprechend geschult werden? Sind das alles ehemalige Hochschulabsolventen, die man versucht hat, für dieses Ewig-Projekt zu rekrutieren?
Nö, das sind Menschen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen. Zum Teil sind die auch gar keine Akademiker, sondern waren zum Beispiel erfolgreiche Unternehmer. Und sie sind einfach nach wie vor interessiert an ihrer Umwelt, wollen weiter etwas bewegen, geistig gefordert sein, Anerkennung bekommen. Eine, die da mitmischt, ist zum Beispiel Karin Schlecht. Und die sagt, dass es auch ihr gut tut, mal die Perspektive zu wechseln.
Dass sie jetzt beispielsweise bei allen möglichen Dingen gleich ChatGPT fragen. Also ganz andere Herangehensweisen, ja, wo ich manchmal dann auch verblüfft bin, so, puh, wäre ich nie drauf gekommen, würde ich vielleicht auch nicht so machen, aber es ist ein Weg, ne? Also ist dann manchmal, ja, also es ist auch für uns bereichernd. Auf jeden Fall. Ist keine Einbahnstraße.
Wobei es für die Studierenden auch ein Vorteil ist, dass die Senior Experts keine Noten geben, dass man bei denen auch mal vermeintlich dumme Fragen stellen kann.
Es ist also im besten Fall eine Win-Win-Situation. Was sind die Herausforderungen bei dieser Art der Herangehensweise?
glaube an 3-4 Punkten. Das eine ist, dass die Studierenden sich nicht von alleine dafür interessieren, dass da ein paar alte Leute an der Hochschule sind, die mit ihnen in Kontakt kommen wollen. Susanne Esslinger sagt, dass es da immer erst einen kleinen Schubs braucht. Zum Zweiten, dass den Senioren klar sein muss, dass mal ganz platt gesagt schwadronierende alte Haudegen nicht gefragt sind.
Solche vielredenden, selbstdarstellenden Menschen brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja Menschen, die auch die Gegenseite zulässt. Ja, genau. Und wirklich auf Augenhöhe kommuniziert. Und da, ja, da muss man dann immer wieder auch dann den Mumm haben und sich den einen oder anderen mal zur Brust nehmen und sagen, hey, da nächstes Mal bitte mal, nimm dich mal ein bisschen zurück oder so. Also bei mir gelingt das dann ganz gut, weil ich aufgrund meiner Position da sehr hohen Respekt erfahre. Aber in der Gruppe traut sich das dann auch nicht jeder so, dem anderen zu sagen, jetzt reicht's hier mal. Ne? Das ja, sensibel. Das ist nicht einfach. Also das ist auch wirklich eine Herausforderung.
Außerdem muss den Senior-Experten auch behutsam klar gemacht werden, dass sie aufhören sollten, wenn irgendwann die kognitiven Fähigkeiten doch nachlassen. Und was die Coburger im Moment ganz besonders beschäftigt, damit so etwas keine Eintagsfliege bleibt, muss an den Hochschulen viel getan werden. Susanne Esslinger sagt, es muss einen festen Raum geben und auch jemanden, der die ehrenamtliche Arbeit hauptamtlich koordiniert. Es muss regelmäßige Weiterbildungsangebote geben. Alles Dinge, die Geld kosten und ein klares Bekenntnis von der Hochschulleitung. Und ihre Erfahrung zeigt, dass das vielerorts eine echte Hürde ist.
Heißt das, das Coburger Ewig-Projekt läuft nicht ewig, sondern geht jetzt schon zu Ende? Das Erfahrungswissen der Senioren wird nicht länger nachgefragt?
Doch, die Senior-Experts arbeiten weiter. Aber das Ewig-Projekt, mit dem die Hochschule sogar den Bayerischen Demografiepreis gewonnen hat, das ist zu Ende und damit die systematische Begleitung. Susanne Esslinger ist im Moment aber auf der Suche, ob es nicht doch noch andere Geldgeber gibt.
Ein Projekt, das ja vielleicht auch andernorts noch Schule machen könnte. Vielen Dank, Katja Bülow, für diesen Einblick in das Coburger Ewig-Projekt, wo das Wissen und die Erfahrung von Seniorinnen und Senioren genutzt wird für die Ausbildung der Studierenden. Wir blicken noch in ein ganz anderes Berufsfeld, nämlich auf weitgehend digitalisierte Arbeitsplätze zum Beispiel. Dazu gab es am Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn, kurz BIP, ein Projekt. Ich habe darüber im Vorfeld der Sendung mit Stefanie Konein gesprochen. Sie leitet am BIP den Bereich Elektro, IT, verkehrstechnische und naturwissenschaftliche Berufe. Und von ihr wollte ich zunächst wissen, wo sie die Gefahr sieht, dass relevantes Erfahrungswissen und wichtige Kompetenzen verloren gehen könnten.
Wir haben ein großes Forschungsprojekt durchgeführt in den Jahren 2016, 2018. Wo wir 13 verschiedene Berufe näher untersucht haben. Wir sind an die Arbeitsplätze gegangen, haben dort Interviews geführt, um zu schauen, inwieweit insbesondere die Technologien von Industrie 4.0 dort zu neuen Qualifikationsanforderungen führen. Und wir haben aber festgestellt, dass nicht nur die Frage besteht, inwieweit brauchen wir neue Kompetenzen, sondern dass sich auch die Frage stellt, was passiert denn mit den alten Kompetenzen, die jetzt nicht mehr täglich benutzt werden und wo da vielleicht die Gefahr besteht in diesen digitalisierten Arbeitsumgebungen, dass sie vielleicht vergessen werden. Aber es gibt bestimmte Situationen, in denen die nach wie vor relevant sind. Und so sind wir auf dieses Problem gestoßen.
Welche Entwicklungen haben denn überhaupt dazu geführt, dass wichtige Kompetenzen verloren gehen können? Und in welchen Branchen könnte das ein Problem werden? Oder vielleicht wurde das bereits auch schon in einigen als Problem erkannt.
In den letzten Jahren würde ich sagen, es ist vor allen Dingen die Digitalisierung, die dafür verantwortlich ist. Der Bereich, den wir betrachten, das sind die Arbeitsplätze der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Da ist es so, dass diese Produkte immer mehr in den Anlagen verschwinden und auch die Anlagen immer mehr aus dem unmittelbaren Umkreis der Fachkraft. Also die Fachkraft führt immer mehr überwachende Tätigkeiten aus und braucht viele Kompetenzen, die sie früher benötigt hat, nicht mehr. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass sie dann entsprechend nicht mehr zur Verfügung stehen. In anderen Bereichen, wo es sehr schnell sehr gefährlich werden kann, hat man das schon frühzeitig entdeckt. Also in den 80er Jahren bereits gab es Untersuchungen im Bereich Luftfahrt oder auch kritischer Infrastruktur. Und es gibt auch, das werden viele auch schon wissen, insbesondere für Piloten ja schon Maßnahmen, um diesem Kompetenzverlust vorzubeugen. Also entsprechend müssen Piloten regelmäßig in Simulatoren trainieren.
Sie haben das gerade gesagt, dass dieser Kompetenzverlust durch Digitalisierung viele Branchen durchzieht. Sie haben jetzt die chemische und pharmazeutische Produktion genauer untersucht. Wie sind Sie da methodisch vorgegangen?
Eigentlich wollten wir an die Arbeitsplätze gehen. Das war nicht nur möglich, weil wir ja zeitgleich mit der Corona-Pandemie gestartet sind. Wir haben Interviews durchgeführt und eine Online-Befragung. Was uns zugute kam, war, dass wir die Arbeitsplätze der chemischen und pharmazeutischen Produktion eigentlich sehr gut kennen, da wir ja, wie gesagt, diese Berufe schon länger betreuen. Und wir wollten in einem ersten Schritt schauen, gibt es überhaupt das Problem? Und wenn ja, wie sieht es aus? Welche Kompetenzen sind betroffen? Und auch, welche Einflussfaktoren auf den Kompetenzerhalt lassen sich identifizieren? Denn diese Einflussfaktoren sind dann mögliche Ansatzpunkte, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten dagegen.
Um welche Kompetenzen handelte es sich denn dann, die da möglicherweise verloren gehen?
Das erste ist das Wissen über die reale Anlage, also dass man sozusagen eine Art mentales Modell hat davon, wie die Anlage draußen wirklich aussieht. Das zweite ist das Prozesswissen, also das Wissen darüber, welche Prozesse in der Anlage ablaufen, welche Stoffe beteiligt sind, wie die reagieren. Das ist nicht unerheblich, beispielsweise wenn es irgendwo brennt, dass man weiß, dass man was sich in der Anlage befindet, weil man nicht alles mit Wasser löschen sollte. Und das dritte ist das Fahren der Anlage per Hand, also ohne Unterstützung des Prozessleitsystems. Also das würde ich sagen, sind die wesentlichen Kompetenzen, die uns immer wieder genannt werden.
Und diese Kompetenzen, die drohen verloren zu gehen und kann man reaktivieren?
Also man kann es durch Auffrischungsinterventionen, könnte man sie trainieren. Es gibt dabei ein Problem, was wir festgestellt haben. Und zwar haben wir festgestellt, dass insbesondere Erfahrung sich günstig auf den Kompetenzerhalt auswirkt. Und zwar in dreifacher Hinsicht. Also erfahrene Mitarbeitende sind am ehesten in der Lage, diese Kompetenzen wieder zu aktivieren und einzusetzen. Also zum einen, weil sie natürlich sehr viel Erfahrung selber schon haben und diese Kompetenzen auch haben. Dann aber auch, dass sie in diesen Nicht-Routine-Situationen dann ruhig und gelassen sind, was auch dazu beiträgt, natürlich diese Kompetenzen zuverlässig abzurufen. Aber auch, wenn man erfahren ist und Expertise hat, gelingt es auch leichter, neues Wissen und neues Können sozusagen an die alten Dinge anzudocken. Und da dann auch, deswegen ist der Kompetenzerhalt bei erfahrenen Mitarbeitenden durchaus besser. Es gibt dabei allerdings ein Problem, und zwar die Erfahrung, die relevant ist für den Kompetenzerhalt, ist eine Erfahrung, die mit allen Sinnen gemacht werden sollte. Also eine Fachkraft hat das so beschrieben, wenn sie früher in die Anlage herausgegangen ist, dann war das für sie wie ein Konzert. Also jeder Bereich der Anlage hat irgendeinen Ton gegeben und wenn etwas falsch gelaufen ist, besser falsch gespielt wurde, dann hat sie das auch gehört. Andere berichten, dass sie ihre Hand an Rohre legen und die Durchflussmenge kennen. Also diese Erfahrung mit allen Sinnen ist die relevante Erfahrung und das führt zu dem Problem, dass jüngere Fachkräfte diese Erfahrung nicht mehr so leicht machen können, weil sie in diesen hochdigitalisierten Umgebungen arbeiten. Und da ist wirklich die Frage, wie wir auf Dauer diese relevanten Kompetenzen erhalten können.
Ja, wie wird das gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ein Ausbilder hat uns berichtet, dass er beispielsweise eine Ostereiersuche in der Anlage veranstaltet, damit die überhaupt mal die Anlage richtig kennenlernen. Aber natürlich reicht das nicht aus. Also wenn ich jetzt 3 Jahre lang diese Erfahrung mit allen Sinnen gemacht habe in der Ausbildung und dann 5 Jahre auf der Leitwarte arbeite, werden diese Kompetenzen auch nicht mehr vorhanden sein. Also das muss irgendwo aufgefrischt werden. Man kann es natürlich mündlich weitergeben, das passiert sicherlich auch. Aber Erfahrungswissen, was rein mündlich weitergegeben wird, das muss auch immer wieder von eigener Erfahrung flankiert werden. Was ich sehe, ist, dass beispielsweise auch durch Simulationen, diese ganzen immersiven Technologien werden ja auch immer besser. Also ich denke jetzt an VR oder AR, diese entsprechenden Erfahrungen vielleicht vermittelt werden können. Also da würde ich große Hoffnung einsetzen.
Sehen Sie denn auch außerhalb der bisher untersuchten Berufsbereiche andere Berufe, in denen die von Ihnen untersuchte Problematik vorhanden sein könnte?
Ich denke, das ist grundsätzlich überall dort der Fall, wo Digitalisierung Arbeitsplätze in der beschriebenen Art und Weise verändert. Und ich denke besonders dramatisch dort, wo Erfahrung eine große Rolle spielt, also wie beispielsweise im Handwerk oder auch in der Landwirtschaft. Allerdings finde ich, dass durch KI derzeit auch eine Ausdehnung auf den sogenannten White-Collar-Bereich stattfindet, also auf Bürotätigkeiten, Berufe im Bereich der Informatik und letztendlich natürlich auch meinen eigenen Berufsbereich der Wissenschaft. Also wenn wir uns durch KI immer mehr Texte übersetzen lassen, zusammenfassen lassen oder ganze Forschungsdesigns entwerfen lassen, müssen wir natürlich irgendwann auch aufpassen, wie wir unsere eigenen Kompetenzen erhalten.
Soweit Stefanie Konein vom Bundesinstitut für Berufsbildung über die Weitergabe von Erfahrungswissen und den Kompetenzerhalt. Durch die Digitalisierung und Automatisierung ist viel neues Wissen gefragt. Vor allem in bestimmten Situationen wird aber auch das bisherige weitergebraucht. etwa in Notsituationen, wo schnelles Handeln wichtig ist und Erfahrungen aktiviert werden müssen. Und da haben ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manchmal einen Vorteil, weil sie genau das mitbringen und deshalb häufig überlegter und gelassener reagieren können. Teilweise lassen sich auch kritische Situationen in Simulationsübungen trainieren, etwa mit Hilfe von Virtual Reality. Technisch lässt sich also einiges ersetzen. Wichtig ist aber immer auch die menschliche Komponente. Wie wird das Wissen rübergebracht, damit diejenigen, die davon profitieren sollen, es auch gut annehmen können? Senioren, Expertinnen und Experten werden da vielerorts geschult, wenn sie ihre Berufserfahrungen weitergeben. Und oft ist es ja auch eine Win-Win-Situation. Denn auch Ältere profitieren von den Erfahrungen Jüngerer. Etwa wenn Schülerinnen und Schüler Senioren bestimmte Handy- oder Tablet-Funktionen erklären. Erfahrung ist der Anfang aller Kunst und jedes Wissens, wusste übrigens schon Aristoteles. Und damit gehen die Systemfragen für heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs. Ab kommender Woche schauen wir an dieser Stelle auf die Macht der Worte. Wenn mit Sprache gekämpft wird, heißt der Titel unserer vierteiligen Serie. Zusammen mit dem Soziolinguisten Friedemann Vogel geht es da um Wörter als Waffen.